Studien sagen, dass eigentlich, und ich war echt erschrocken, als ich das gelesen habe, dass nur 10% der arbeitenden Menschen eigentlich geeignet sind, andere zu führen. Das heißt, man müsste eigentlich mit diesem Wissen viel genauer hinschauen, wer ist denn überhaupt für Führung geeignet. Und ich habe oft auch in Unternehmen erlebt, Führungskräfte, die wirklich sehr, sehr gute Manager waren und auch erfolgreich waren. Und das ist ja super, weil die braucht man ja auch. Aber dann frage ich mich, warum müssen eigentlich diese Menschen andere Menschen führen?
Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts zum Big Bang KI Festival, dem Ort für Gespräche über Zukunft, Verantwortung und die Kraft neuer Perspektiven. Meine heutige Gästin ist eine, die durch und durch inspiriert, Lunia Hara. Lunia ist Expertin für empathische Führung, moderne Leadership-Konzepte, Diversity und Kulturwandel. Sie war Director Project Management bei Diconium, leitet Teams, berät Führungskräfte, ist Spiegel-Kolumnistin, LinkedIn Top Voice und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Woman of the Year. Sie bringt eine neue Perspektive in die Leadership-Debatte, die uns alle weiterbringen kann. Heute sprechen wir über Selbstführung, Empathie, KI und darüber, warum gute Führung vor allem eins braucht: Menschlichkeit. Herzlich willkommen, liebe Lunia.
Hallo. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und freue mich sehr, hier zu sein und zu meinem Herzensthema zu sprechen.
Schön. Dann starten wir gleich. Du schreibst in deinem Buch über deinen Vater, der als Nduna in Sambia eine bedeutende Führungsrolle innehatte. Welche seiner Fähigkeiten begleiten dich bis heute? Und wenn ich es falsch ausgesprochen habe, korrigiere mich bitte.
Nein, du hast es genau richtig ausgesprochen. Nduna heißt es. Die Fähigkeiten, die mein Vater hatte, war zum einen Empathie war schon, weil er war ein Leader, jemand, der sehr immer viele Menschen um sich versammelte. Und das ist das so, das Bild, was sich bei mir eingeprägt hat, wenn ich an meinen Vater denke, dann sehe ich ihn immer auf einem Stuhl sitzen und dann kommen immer wieder Leute zu ihm, die sich dann dazugesellen, mit ihm reden, sich einen Rat holen und dann wieder gehen und dann kommen die nächsten Leute. Das war so ein typisches Bild von meinem Vater. Und er war ja selber auch als Nduna war er ja Berater des Chiefs oder verschiedener namhafter Chiefs. Und das ist aber eine Führungsposition, aber die eher im Hintergrund agiert, weil es geht ja immer nicht um ihn selbst, sondern halt um den Chief. Und da brauchst du schon eine gewisse Bescheidenheit, weil es immer darum geht, andere erfolgreich zu machen und nicht dich selber. Beziehungsweise je besser du deinen Job machst, umso respektierter wirst du auch als ein Nduna. Aber der Fokus liegt eigentlich nie auf den Nduna, sondern immer auf den Chief. Ja, und dieses Enablen, und das ist auch etwas, was er auch an uns Kinder irgendwo ein Stück weitergegeben hat. Immer die Frage nach dem Ziel oder was wir wollen. Also
verstehe.
Ich bin das totale Papakind und ich könnte einen ganzen Podcast nur über meinen Vater sprechen. Ja, wenn ich erstmal loslege, finde ich keinen Ende, wie toll er war.
Okay, gut. Also das haben wir, glaube ich, jetzt erstmal verstanden, ne? Dass er im Hintergrund für den Erfolg von dem Chief gearbeitet hat und das wahrscheinlich sehr diskret und diplomatisch, kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir das ja schon ein bisschen gehört. Deine Wurzeln liegen in der ländlichen Region Sambias. Deine Wirkungsfelder heute sind ja eher global. Welche Erfahrungen aus deiner Kindheit prägen denn deine Perspektive auf Führung heute?
Ja, es war interessant zu erkennen, wie viel eigentlich kindliche Prägung in die Führungsarbeit, die unsere Führung beeinflusst. Und bin wiederum überrascht, als ich das selber so an mir selber gemerkt habe, wie wenig wir darüber diskutieren. Und das eine ist halt, dass man sich halt bestimmte Werte ja auch in der Kindheit geprägt werden. Mhm. Und wenn jemand kontrollierend ist, was man mal so gerne, sage ich mal, salopp als Controlletti oder so beschimpft, dann, wenn man da zurückschaut, sind da durchaus Muster zu erkennen in der Kindheit, die dazu führen, dass jemand dann halt so arbeitet, wie eben gearbeitet wird. Und ich komme halt aus einer Großfamilie und habe da natürlich viele Dinge mitbekommen und habe gemerkt, dass da viele Werte, die ich halt heute noch vertrete, auch aus der Kindheit kommen. Mhm. Ja, beispielsweise war für mich Fairness ist so ein sehr ausgeprägter Wert, der vielleicht ausgeprägter als bei anderen. Und aber kommt aber auch daher, dass ich mich halt auch in meiner Familie schon so oft unfair behandelt gefühlt habe, dass bei was halt nicht schwer ist, wenn man irgendwie 14 Kinder insgesamt ist und dann
aber, das ist, glaube ich, wirklich schwer also für Eltern, da fair zu bleiben.
Jüngsten ist ja. Und dann auch noch in einer Kultur, wo halt, ich habe noch einen kleinen Bruder, aber dadurch, dass er halt ein Mann ist, bin ich eigentlich eher so nochmal unter ihm, ja, so ja. quasi, war ich halt immer so die Jüngste. Mhm. Und da kriegst du natürlich viel ab. Und das hat sich bei mir aber so ja, ins Positive, dass ich halt eine ganz feine Antennen habe für Fairness oder Unfairness vor allem. Dass mir so Kleinigkeiten auffallen und ich sofort an die Decke gehen könnte. Zumindest war es früher, als mir das noch nicht bewusst war. So, und mich aufgeregt habe. Warum ist es unfair? Und das kann doch nicht so sein. Und das muss doch anders gehen. Und bis ich einmal eine Situation mit einem Mitarbeitenden hatte, wo ich mich tatsächlich so für den eingesetzt habe, obwohl er schon gekündigt war, dass es tatsächlich mich selbst in ein schlechtes Licht rückte als Führungskraft. Aber mir ging es einfach ums Prinzip. Ich dachte so, nein, die Person wurde unfair behandelt. Aber da bin ich auch laut geworden, meiner eigenen Führungskraft gegenüber. Und das hat mich dann veranlasst, darüber nachzudenken. Was ist das eigentlich? Warum regst du dich so auf, während andere eigentlich sagen so, was ist denn eigentlich dein Problem? Und da gar kein Problem sehen. Und habe dann halt dieses Muster erkannt. Ja, dass es immer, wenn es halt irgendwo eine unfaire Situation ist, ist es bei mir halt dann irgendwo Alarm. Ja. Und deswegen rate ich halt nicht nur Führungskräften, sondern allen Menschen, sich mit ihren Werten zu beschäftigen. Weil das kann sehr hilfreich sein, zu verstehen, erstens, welche Werte sind bei mir besonders ausgeprägt und welche nicht. Weil dann lernt man halt auch, diese zu steuern und das anzunehmen. Und mir zu wissen, dass bei mir Fairness ausgeprägt ist, hat erstmal dafür gesorgt, dass ich dann viel bewusster in solchen Situationen agiert habe und sagen konnte, okay, bei dir schlägt es wieder Alarm. Fairness-Antenne geht an, guck noch mal genau drauf. Ist es eine Situation, wo du jetzt wirklich, nur weil du dich getriggert fühlst, was unternehmen musst, ja oder nein? Aber auch andere Menschen in ihrem Sein zu akzeptieren und zu sagen, und weil ich hatte dann halt immer so ein negatives Bild von anderen. Dachte, ja, die sehen das nicht, also sind die schlecht und was soll das? Aber zu anzuerkennen, nur weil, dass sie bei denen wahrscheinlich andere Werte ausgeprägt sind und es aber nicht zu schlechteren Menschen macht. Und dass es das aber auch so sein darf, weil ich glaube, dass wenn wir alle in allen Bereichen gleichwertig wären, wäre das auch nicht zielführend.
Also da schwingt ja auch schon sehr viel Empathie mit, ne? Dass man einmal die eigenen Werte kennt und akzeptiert, dass andere Menschen andere Werte haben, nach denen sie handeln. Und das Thema Empathie spielt ja bei dir sowieso eine sehr, sehr große Rolle. Du hast das Buch Empathische Führung geschrieben. Das haben wir hier natürlich auch in der Redaktion. Was war der Moment, in dem du gespürt hast, dieses Thema muss raus in die Welt?
Ja, also es gibt immer so, es gibt immer nicht einen. Also der zentrale Moment war tatsächlich Black Lives Matter. mit der Tod von Floyd, war, glaube ich, so der letzte Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ich hatte von vorher mit dem Thema, mit dem Gedanken gespielt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber das war dann und noch nicht so, der Wunsch noch nicht so präsent. Ich habe mich zwar immer nur so privat oder beruflich mit anderen ausgetauscht und hatte schon den Eindruck, dass ich einen Führungsstil habe, der anders ist, der Interesse weckt. Immer wenn ich mit anderen gesprochen habe, kam immer zurück, oh, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen oder das habe ich so noch gar nicht gehört. Und waren immer so überrascht, wenn ich erzählt habe, wie ich über Leadership denke, aber wie ich auch arbeite. Und die Black Lives Matter Bewegung in 2020, da habe ich gemerkt, okay, es fehlt hier Empathie auf beiden, also manchmal auch auf beiden Seiten. Ich gemerkt habe, dass in den Medien, ich fühlte mich wie, ich sage immer gern, wie so der Zuschauer vor dem Fernseher, der Fußball schaut. Und so die verschiedenen Akteure auf dem Spielfeld und irgendwie meint zu wissen, ihr müsst es nur so machen und dann könnt ihr das Tor schießen und dann funktioniert. Und habe aber da gemerkt, geschafft, in die Makroperspektive zu gehen und auf mich zu schauen und zu sagen, okay, du sitzt hier zu Hause gemütlich auf deiner Couch und glaubst, besser zu wissen, wie es geht und kommentierst eigentlich, und das war dann auch noch Corona. Ja. Das heißt, ich war alleine vorm Rechner und kommentierte und schimpfte und sagte, das müsste doch so oder so gehen. Mhm. Und habe dann mich selber gefragt, was machst du denn eigentlich? Was trägst du denn bei? Und wollte mich aber nicht mit dem Thema Rassismus oder Diskriminierung sichtbar machen, weil das einfach, weil ich einfach Leadership so mein Steckenpferd ist. Und habe aber einfach nur die Themen verbunden. Ich habe damals dann meinen ersten Artikel geschrieben auf LinkedIn, der hieß, wie weiße Führungskräfte, People of Color, im Job mehr unterstützen können. Mhm. Und irgendwie habe ich wahrscheinlich den Nerv der Zeit damals getroffen, weil der ging dann direkt viral auch auf LinkedIn. Genau, das war so der Auslöser.
Und der Titel heißt ja Empathische Führung. Was genau ist das?
Ja, empathische Führung ist ein Führungsstil, der Mitarbeitende, den Menschen ins Zentrum stellt. Und der Fokus liegt darauf, die einzelnen Menschen fachlich, aber auch persönlich weiterzuentwickeln. Das ist immer so die große Frage bei allem, was man tut, unterstütze ich meine Mitarbeitende dabei, dass sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln und ihre Ziele im Unternehmen zu erreichen. Und das führt dann halt auch zu dieser Zufriedenheit bei Mitarbeitenden, aber auch zu dem nachhaltigen Erfolg, weil sie halt sich auch gesehen und verstanden und ernst genommen fühlen in ihren Belangen. Und aber empathische Führungskräfte denken halt Erfolg auch holistisch. Das heißt, es geht nicht nur um den einen Mitarbeitenden, der vor mir sitzt, sondern halt auch, welche Menschen sind eigentlich entlang meiner Wertschöpfungskette betroffen. Und auch diese einfach mitzudenken, um eben für das Thema Menschlichkeit einzustehen. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Wertschöpfungskette etwas habe, wo ich der Umwelt schade, dann werde ich ja dem Thema Menschlichkeit eigentlich nicht gerecht. Weil wenn ich der Umwelt schade, schade ich ja auch uns Menschen. Mhm. Ja, und da eigentlich auch man sich selber auch. Ja, und das ist halt dieser Anspruch des holistischen Erfolgs von empathischen Führungskräften, immer alle zu versuchen, alle Menschen mitzudenken.
Was rätst du den Führungskräften, die merken, ich muss sagen, manchmal geht mir das auch so, ich kann zwar managen, führen aber aktuell nicht oder manchmal klappt das ja auch nicht gleichzeitig, weil die Prioritäten, sag ich mal, ja auch häufig wechseln. Also man kann ja gut ein guter Manager sein, aber trotzdem nicht führen können. Mhm. Ne, die KPIs, ich sag mal, die betriebswirtschaftlichen gehen in die Höhe, aber die Mitarbeiterzufriedenheit überspitzt formuliert, ist im Keller, Mitarbeiterfluktuation ist hoch und so weiter. Was rätst du in so einem Fall?
Ja, deswegen wäre ich eigentlich dafür, dass Unternehmen auch einen Happiness-Index einführen. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob du deinen fiskalen Erfolg wie du deinen fiskalen Erfolg erreicht hast. Ja, und wenn du halt damit erreicht hast und aber das ganze Team unzufrieden ist, weil du halt da null Rücksicht genommen hast, sondern halt nur auf deine Excel geschaut hast, dann kann man das natürlich sagen, monetär erfolgreich, aber nachhaltig ist es nicht, weil eigentlich möchte man ja Mitarbeitende haben, die ja lange im Unternehmen bleiben und auch zufrieden sind und Spaß haben, ihren Beitrag zu leisten. Auf deine Frage hin, da kann man, also ich meine, wenn du das so fragst, dann könnte man auch sich zum Beispiel fragen, bin ich überhaupt für diese Rolle geschaffen? Mhm. Warum habe ich diese Rolle überhaupt angenommen? Weil Studien sagen, dass eigentlich, also ich war echt erschrocken, als ich das gelesen habe, dass nur 10% der arbeitenden Menschen eigentlich geeignet sind, andere zu führen. Ja, und das heißt, man müsste eigentlich mit diesem Wissen viel genauer hinschauen, wer ist denn überhaupt für Führung geeignet? Und ich habe oft auch in Unternehmen erlebt, Führungskräfte, die wirklich sehr, sehr gute Manager waren und auch erfolgreich waren. Und das ist ja super, weil die braucht man ja auch. Aber dann frage ich mich, warum müssen eigentlich diese Menschen andere Menschen führen? Warum gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Und da kommen wir ja in das Thema Fachkarriere. Ich kann ja diesen Managern nicht den Vorwurf machen, wenn das Unternehmen so aufgestellt ist, dass du nur mehr Geld oder die nächste Karrierestufe erreichst, wenn du gleichzeitig auch andere Menschen führst, obwohl du selber gar kein Interesse oder gar kein Talent dafür hast. Ja, das heißt, da muss man auch immer das System dafür betrachten und zu sagen, managen ist ja auch eine Führungsposition und wenn man da kein Talent hat, dann macht man halt ohne Mitarbeitende, aber das sollte nicht zu Lasten sein. Aber aktuell ist es halt auch so, dass selbst in einigen Unternehmen, wo Fachkarrieren funktionieren, das Ansehen weiterhin
Nicht gleichwertig.
Und das ist das, was wir eigentlich auflösen müssen und aus meiner Sicht auch möglich ist.
Ja, du sprichst ja nicht nur in der Theorie über das Thema, sondern du hast bei Diconium ein diverses Team geleitet. Und was hat denn da besonders gut funktioniert?
Was hat gut funktioniert? Weil das halt eine empathische Führung, Tools halt, die halt ineinander greifen. Und wenn eins davon fehlt, dann wird es schon schwierig. Das heißt, wir haben Menschlichkeit, dafür zu sorgen, der Mensch ist im Zentrum. Was sind die Herausforderungen der Person? Welche Ziele hat sie und Bedürfnisse, dass sich die Person gesehen und ernst verstanden und ernst genommen fühlt? Dann haben wir das Thema Selbstreflexion, Feedback und Offenheit. Und ich glaube, was gut funktioniert, ist tatsächlich das Ziele des Einzelnen abzufragen. Und das ist dann egal, wer bei mir im Team war, ob Praktikant oder jetzt ein Senior oder auch zuletzt habe ich auch Direktoren geführt, obwohl ich selber Director war, weil die halt selber gesagt haben, ich möchte gerne zu dir, weil ich bestimmte Dinge lernen möchte, obwohl wir auf der gleichen Ebene waren. Mhm. Dieses Zielabfragen, das hat einen ganz, ganz großen Hebel. Ich glaube, wenn jemand dich fragt, so was möchtest du eigentlich erreichen? Entweder kurzfristig oder langfristig. Ich muss das wissen, weil damit ich weiß, wobei ich dich eigentlich unterstütze. Ja, und das schafft schon eine große Bindung, weil man sich halt wirklich so, ich werde ernst genommen, ich werde gesehen und meine Wünsche zählen auch. Und heißt ja nicht, dass jetzt der Praktikant jetzt in den nächsten 5 Jahren Direktor wird. Mhm. Aber das schon zu wissen und dann auch ab und an zu berücksichtigen und zu sagen, ach übrigens, die eine Aufgabe, die du da machst, ja, sieht vielleicht klein aus, aber wenn du Director bist, wirst du das auch brauchen. Ja, nur vielleicht in einer anderen Form. Und schon hat jemand die Wirkung, oh, die erinnert sich. Ja, und die
eine gewisse Wertschätzung.
Und Wertschätzung und bereitet mich wirklich darauf vor. Oder halt auch mal zu sagen, Mensch, du hast gesagt, du willst dieses Projekt machen, aber guck noch mal auf dein Ziel. Wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, du möchtest Folgendes erreichen. Mhm. Aber, und ich glaube nicht, dass dieses Projekt dafür geeignet ist. Und deswegen lass uns noch mal sprechen. Hat sich dein Ziel verändert? Oder wollen wir lieber warten und schauen, dass noch mal ein anderes Projekt reinkommt, mhm, ja, was viel besser zu deinen Zielen passt? Und das ist das, was halt wirklich so dieses tiefe Vertrauen schafft, um dann halt auch Leute, wenn sein, auch zu managen zu können, für Leute, die managen, weil wenn ich dann der Person sage, du, ich kenne dein Ziel und du weißt, ich unterstütze dich dabei, aber folgende Situation im Unternehmen, wir haben momentan gar keine Projekte, an denen du dich beweisen kannst, weil die Lage das halt nicht hergibt. Deswegen mach bitte jetzt dieses, mhm, und sobald sich aber was anderes auftut, sei dir gewiss, ich werde dafür sorgen, dass dein Name dort fällt. Mhm. Dann machen die Leute das auch.
Das hört sich nach einem sehr, sehr guten Konstrukt und Konzept an. Und ich kann mir vorstellen, dass auf Konzernebene, dass man solche Dinge sehr gut umsetzen kann in größeren Unternehmen. Wir haben ja sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen aus dem KMU, also da eher kleine mittelständische Unternehmen. Da sieht es ja noch mal ein bisschen anders aus. Was können die für sich daraus ziehen, ohne dass es, sag ich mal, sehr komplex ist?
Ja. Ja, ich glaube, dass es im KMU auch sehr viele Möglichkeiten gibt, gerade halt über das, also wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt eine große Hierarchie, wo man sagt, noch ein Posten, nächster Posten, aber über das Inhaltliche zu kommen. Mhm. Und das wird halt auch unterschätzt, dass halt viele Menschen halt auch wirklich über das Lernen und inhaltliche Verantwortung zu übernehmen, auch daraus ihre Motivation ziehen. Das heißt, wenn es nicht das nächste Level ist, dann wo kann ich mich inhaltlich weiterentwickeln? Und ich habe das, als ich in kleineren Unternehmen war, mhm, habe ich halt beispielsweise an Personen, wo ich wusste, die haben selber auch Interesse, Führungskraft beispielsweise zu werden, habe ich einfach Aufgaben von mir abgegeben. Mhm. Nicht, weil ich irgendwie das nicht alleine machen wollte, sondern um zu sagen, so, guck mal, du hast hier eine Chance schon mal zu lernen, wie das funktioniert und deswegen übergebe ich dir das. Ja. Und das ist etwas, was ich selber auch immer als positiv gesehen habe, wenn man mir halt irgendwie so spannendere, mhm, Aufgaben oder mehr Verantwortung, und damit kann man, glaube ich, gerade im KMU-Bereich eigentlich, hat man viele Möglichkeiten.
Ja, da arbeitet man dann etwas individueller, nicht in großen Strukturen in der Regel, mhm, und hat aber trotzdem die Möglichkeit, mit Empathie Mitarbeiterbedürfnisse zu erkennen und dann entsprechend zu fördern, wenn es dann passt. Ne? Ja. Genau. Wir sind ja hier im Podcast vom Big Bang KI Festival. Das heißt, das Thema künstliche Intelligenz ist eins unserer Fokusthemen. Mhm. Welche Chancen siehst du, dass KI-Führung menschlicher machen kann?
Ja, ich weiß nicht, ob ich da schon eine finale Antwort darauf habe. Ich glaube, dass KI zumindest bei Menschen, die sich scheuen, mit anderen Menschen sprechen, hilfreich sein kann. Mhm. Zum Thema Selbstreflexion zu sagen, okay, bevor ich jetzt irgendwie meinen Kollegen oder meine Kollegin frage, stelle ich einfach mal die ChatGPT oder wem auch immer oder was auch immer die Frage zu mir. Mhm. Ja, und wenn man das halt wirklich, diese Ehrlichkeit mitbringt, kann das schon helfen. Also ich habe selber das halt bei manchen ausprobiert mit manchen Fragen und dachte schon so, okay, es ist wirklich nicht schlecht für den ersten Part. Mhm. Aber es wird trotzdem ja nicht die menschliche Kommunikation, sage ich mal, ersetzen. Es fühlt sich trotzdem immer noch anders an, wenn ich auf andere zugehe und sage so, hey, ich würde gerne an meinem Führungsstil arbeiten und sehe da selber bei mir Defizite und möchte mich gerne verbessern und brauche dazu deine Unterstützung. Was hast du denn gesehen, was ich besser machen könnte? Mhm. Ja, das heißt, dann habe ich dann sofort eine andere Verbindung zu der Person, die sich halt gesehen und verstanden fühlt und sagt, oh, und vor allem auch gut fühlt, weil ich werde einbezogen, dass ich meiner Führungskraft helfen kann, besser zu werden. Das heißt, ich schaffe sofort mehr Verständnis, als wenn eine KI mir irgendwie 5 Tipps gibt, an denen ich arbeite. Mhm. Dann braucht die Person, andere Person länger zu verstehen, worauf du hinaus willst, weil wenn es eine gestörte Beziehung ist, kann die Person sagen, na, wer weiß, warum er oder sie jetzt so nett ist, diese Freundlichkeit. Dass es dann halt eher misstrauisch wird, als das, weil man denkt so, jetzt habe ich so viele tolle Sachen gemacht und die andere Partei ist aber misstrauisch. Ja, ja. Ja, aber wenn ich das transparent mache, dass ich gerade daran arbeite, dann kriegt man halt, minimiert man genau das, ja.
Und wie können denn Unternehmen sicherstellen, dass KI keine bestehenden Möglichkeiten verstärkt, sondern Vielfalt fördert? Über das Thema haben wir hier schon mehrfach gesprochen. Und das ist ja so, dass die KI nicht ein eigenständiges System ist, sondern quasi im Grunde genommen nur das wiedergibt, was ihr global täglich, sekündlich eingegeben wird. Und wenn das in der Regel, sage ich mal jetzt, um ein Klischeewort zu benutzen, alte weiße Männer sind oder Programmierer aus dem Silicon Valley, dann wird es auch deren Weltansicht sein.
Ja. Ja, ich glaube, das ist halt die Herausforderung. Wer gibt halt diese Inhalte ein? Mhm. Und dann haben wir bei der KI auch die Herausforderung, dass du ja auch aktuell zumindest wenig eigentlich immer nur bestätigt wird, was du denkst, was einerseits für unsichere Menschen toll ist, dass man dauernd gesagt bekommt, hey, du bist super, das machst du alles toll. Aber das ist ja eigentlich genau konträr zu empathischer Führung, zum Thema Offenheit und Feedback. Da wünsche ich mir ja eigentlich eher, dass die KI mich hinterfragt. Und das tut sie aber nur, wenn ich das bewusst tue, sage, hinterfrage mich da oder bist du da sicher? Und das ist halt gerade für Führungskräfte, die eigentlich Problem haben mit bei dem Thema Selbstreflexion, wird auch die KI nicht helfen, groß helfen, weil sie ja immer nur bestätigt werden, aber halt nicht wissen, aber sich selber ja nicht hinterfragen, dann werden sie auch die KI nicht fragen, dementsprechend nicht fragen. Deswegen ist das halt nicht zielführend. Und am Ende des Tages, egal wie viel wir mit KI arbeiten, wie unterstützend das ist, am Ende des Tages finden wir uns ja gemeinsam in einem Büro oder in einem Call und müssen halt das Thema Menschlichkeit, Empathie untereinander, fern von unseren Geräten meistern. Das heißt, wenn jeder individuell für sich das zwar schafft, das ist unterstützt, aber sobald wir zusammenkommen, wir das nicht umgesetzt bekommen, dann hat die KI ja auch letztendlich versagt.
Ja, wobei die KI ja quasi, wie du gesagt hast, nur unterstützend.
Die sollte ja unterstützend. Ja, ja, genau. Aber wenn sie halt eigentlich nach dem Prinzip empathische Führung agiert, dass wir alle peu à peu eigentlich bessere Menschen werden, wenn wir uns mit diesen Tools auseinandersetzen und so agieren, dann wäre es natürlich super, wenn die KI das Ziel hätte, das so Ziel hätte.
Ja, daran muss man wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten, an dem Input, ne? Du bist ja unter anderem auch Spiegel-Kolumnistin, wie wir am Anfang schon gesagt haben, LinkedIn Top Voice. Und du bist sehr öffentlich. Was hat dich denn dazu gebracht oder motiviert, auch alles öffentlich zu kommunizieren? Jetzt haben wir gehört, dass einmal war die Black Lives Matter-Bewegung. Gab es da noch einen Moment oder noch Aspekte?
Der andere Aspekt ist tatsächlich, dass ich oft auf meinen Führungsstil angesprochen wurde und dachte, okay, wenn jetzt das so anders ist, dann wäre das vielleicht auch interessant einfach für andere Leute. Und ich hatte da damals noch gar nicht das Ziel, irgendwie ein Buch zu schreiben darüber oder als Speaker irgendwie auf Bühnen zu stehen, sondern das war wirklich eine intrinsische Motivation, mit mehr Leuten teilen zu wollen, wie ich arbeite, welches Verständnis ich von Führung habe. Und der Rest hat sich dann halt wirklich so ergeben. Dass ich dann merkte so, oh, da sind andere Leute, die halt ähnlich denken wie ich oder die halt auch Interesse daran haben. Und ja.
Du hast relevante Inhalte gehabt, die auch den Zeitgeist getroffen haben und bist jetzt nicht quasi als mit dem Ziel, Influencerin zu werden, in die Sichtbarkeit gegangen.
Ich glaube, für die Themen, an denen ich arbeite, ist 2030 noch zu früh. Mhm. Ja, also da muss man einfach realistisch sein. Es geht hier um einen Kulturwandel, der einfach länger dauert und vor allem der halt das andere das Schwierige bei dem Thema empathische Führung ist. Es ist nicht einfach nur so ein Tool und eine Methode, die man sich aneignet und dann wendet man es an und ist fertig, sondern wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, kommt man nicht drum herum, auch an sich selber zu arbeiten. Man kommt nicht drum herum, eine persönliche Entwicklung durchzumachen. Und das ist das, was halt eben das auch so schwer macht, weil du musst dich erstmal explizit dafür entscheiden. Und wenn man sich dagegen wehrt, in sich reinzuschauen und das Thema Selbstreflexion und zu fragen, was für eine Führungskraft möchte ich eigentlich sein? Das ist eine einfache Frage, die ich Führungskräften stelle, aber dann auch merkt, da hat sich nie jemand irgendwie wirklich Gedanken drum gemacht, was für eine Führungskraft man sein möchte. Das schaue ich immer so in entsetzte Gesichter, so huch. Aber eigentlich eine banale Frage.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das so im Alltagsgeschäft einfach untergeht.
Ja, also 2030 würde ich mir wünschen, dass wir zumindest nicht mehr darüber diskutieren müssen, ist das jetzt wirklich die Zukunft oder nicht, das Thema? Brauchen wir Empathie oder nicht? Sondern dass halt wirklich das Verständnis da ist, ja, um in Organisationen besser zu führen und um die Probleme in unserer Gesellschaft, die wir haben, zu lösen, brauchen wir Empathie. Ich würde mir wünschen, dass dieses gemeinsame Verständnis da ist und man sich und dann sich zumindest aufmacht und sagt, okay, wie kriegen wir das implementiert? Wie kriegen wir das gelöst? Weil die mangelnde Empathie aus der Vergangenheit hat natürlich viele Probleme, Krisen ausgelöst und die kriegst du ja nicht von einem Tag gelöst, ja, sondern das wird da auch dauern. Aber ich würde mir wünschen, dass man zumindest anerkennt und sagt, okay, wir haben jetzt verstanden, wir müssen alle menschlicher werden und da haben Unternehmen auch einen großen Beitrag, den sie leisten können, weil sie halt erkannt haben, dass all das, was sie tun, eben eine Auswirkung hat auf nicht nur auf die Menschen im Unternehmen, sondern auf die Gesellschaft und auch die Umwelt und sich dieser Verantwortung bewusst werden und sagen, okay, wir übernehmen diese Verantwortung an und arbeiten peu à peu sukzessive daran, das zu verbessern für eine Menschlichkeit 2.0.
Das wäre wünschenswert. Ich habe mich die ganze Zeit, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, gefragt, dass das, wenn man sich die Nachrichten anguckt, dass man nicht das Gefühl hat, dass Empathie oder Empathie 2.0 gerade so groß auf der Agenda steht, sondern dass eher, wer hat die stärkeren Waffen, wer hat wen schneller eingenommen. Also das Gegenteil von Empathie gerade eigentlich en vogue zu sein scheint.
Ja.
Das wirkt sich ja auch auf sozusagen viele andere aus. Man hat das Gefühl, einige haben ihre Diversitätsprogramme gecancelt und ist nicht mehr so selbstverständlich, dass irgendwelche Pride-Veranstaltungen stattfinden. Wie siehst du das? Also wird sich das Thema Empathie trotzdem noch durchsetzen?
Es wird sich durchsetzen, weil es gar nicht anders geht. Also, und davon bin ich einfach überzeugt, dass halt, wir reden von Waldbränden, von Überschwemmungen etc. Alles Dinge, die halt Führungskräfte an irgendeiner Stelle waren, zu einer Zeit Führungskräfte, die bestimmte Entscheidungen gefällt haben. Oder eben nicht gefällt haben, die vielleicht Warnungen von Wissenschaftlern einfach ignoriert haben und trotzdem vielleicht fossile Geschäftsmodelle weitergetrieben haben. Und deswegen haben wir ja die Probleme heute. Und ich bin überzeugt davon, und das ist aber letztendlich auch mangelnde Empathie. Wenn ich etwas, ein Geschäftsmodell vorantreibe, das letztendlich den Menschen, sei es hier vor Ort oder auf dem anderen Kontinenten, schadet, dann ist das ein Zeichen von mangelnder Empathie. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, was viele Menschen nicht wissen, dass derzeit Senegal, weil wir haben ja viele Flüchtlinge, die auch übers Meer sich ihr Leben riskieren und nach Deutschland kommen und flüchten. Und ich war selber aber in Senegal vor Ort und habe gefragt, Mensch, warum macht ihr das? Ihr habt so ein schönes, also wirklich ganz tolles Land, kann ich nur empfehlen, dahin zu fliegen. Aber und da ist mir auch, habe ich auch erst bewusst geworden, dass Europa und China fischen in den Gewässern Senegals. Das heißt, wir haben teilweise hier Fisch, der aus Senegal kommt. Dabei, und dann können wir uns fragen, brauchen wir wirklich Fisch aus Senegal? Und fragen uns aber gleichzeitig, stören uns aber gleichzeitig daran, dass wir den Menschen die Lebensgrundlage nehmen und dass die gleichen Leute zu uns flüchten. Dabei sind wir vielleicht Mitverursacher, nicht vielleicht wir persönlich, aber irgendwelche Führungskräfte, die gesagt haben, ja, das machen wir genauso. Wir gehen dort fischen, wo die Leute sowieso schon weniger haben als wir. Und deswegen braucht es empathische Führung, um auch Führungskräften genau dieses Bewusstsein zu geben, zu sagen, wir sind einfach, das ist nicht weit weg, weil die Probleme, wo du hier vielleicht ein Problem löst, verursacht woanders ein Problem, aber dieses Problem kommt dann irgendwo anderweitig wieder zu uns. Das heißt, die Themen sind miteinander verwoben.
Ja, ja.
Und da müssen sich Führungskräfte und Unternehmen dieser Verantwortung eigentlich stellen und zu sagen, okay, was ist wirklich unsere Arbeitsethik als Führungskräfte zukünftig? Wollen wir das immer noch so betreiben oder nicht? Und ich glaube nicht, dass das zukunftsfähig ist. Und es ist nicht zukunftsfähig, weil eben immer mehr Menschen verstehen, durch die Globalisierung, durch die Vernetzung, Social Media, durch Leute, die eben aktivistische Arbeit und aktivistische Aufklärung machen, was eigentlich da noch im Hintergrund alles passiert, wie diese Probleme eigentlich entstehen. Und das wird halt immer mehr werden. Und das heißt, selbst wenn die Unternehmen das nicht sehen, es werden die Menschen sein, die irgendwann das einfordern werden, genau wie sie jetzt schon einfordern. Wir wollen mehr Diversität. Studien besagen auch, dass Menschen sich immer mehr, Mitarbeitende immer mehr einfordern, dass Unternehmen sich halt sozial engagieren oder für Nachhaltigkeit einsetzen. Und es wird stärker werden, weil diese, egal jetzt, wenn man sagt, die Probleme, die du jetzt genannt hast, mit allen Trumps, die da gibt, es gibt immer noch eine große Anzahl Menschen, die sich nach Menschlichkeit rufen und ein anderes Werteverständnis haben. Und dieses Werteverständnis kannst du nicht einfach so rückgängig machen. Du kannst natürlich Menschen Angst machen, dass sie dann vielleicht temporär ruhig sind, weil sie sich nicht trauen. Aber nur weil sie Angst haben und sich nicht trauen, heißt ja nicht, dass du ihr Werteverständnis verändert hast.
Finde ich sehr beruhigend zu hören und gibt uns eine optimistischere Perspektive auf die Zukunft. Und wir werden ja über diese und andere Themen der Zukunft auch auf unserem Festival, dem Big Bang KI Festival in Berlin, nochmal gemeinsam sprechen. Und ich würde gerne vorher nochmal unsere traditionelle Abschlussfrage stellen wollen. Mit wem würdest du denn beim Big Bang KI Festival am liebsten essen gehen und warum?
Ich würde gerne mit Robert Habeck essen gehen, weil das wirklich, wenn ich empathische Führungskräfte zertifizieren würde, wäre Robert Habeck jemand, dem ich nach dem Abendessen ein Zertifikat geben würde, ja. Weil ich glaube, der macht es halt wirklich, wirklich gut und das ist so wichtig. Und ich hoffe, dass er irgendwann nochmal ein Comeback feiert, weil ich bin der Meinung, er ist zu früh dran.
Ja.
Er ist einfach zu früh dran und die Leute brauchen noch ein bisschen länger, um zu verstehen, dass wir eigentlich genau so jemanden wie ihn brauchen. Ja, und deswegen hoffe ich, dass er ein Comeback kriegt. Und ich hoffe, dass ich ihn bei diesem Abendessen erstmal davon überzeugen kann, ihn aber auch noch mal den ein oder anderen Tipp als empathische Führungsexpertin geben kann.
Ja.
Weil ich ihn halt zumindest, was ich beobachtet habe, dachte ich so, da könnte man noch mal etwas nachschärfen,
ja,
mit ein bisschen mehr Wissen.
Ich werde das unserem Speaker-Management-Team weitergeben, dass wir uns Robert Habeck wünschen, beide auf dem Festival. Wir werden sehen, ob es dazu kommt.
Bitte, ja.
Liebe Lunja, danke dir für deine Klarheit, deine Haltung und deine Geschichte. Wesentlich mehr davon gibt es in dem Buch. Und für die vielen Impulse, die du heute mit uns geteilt hast. Ich finde, Empathie ist vielleicht wirklich die unterschätzteste Zukunftskompetenz und du ihr stärkstes Sprachrohr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie mit Menschen, die führen oder besser führen wollen und kommt zum Big Bang KI Festival. Dort gibt es nicht nur spannende Vorträge, sondern vielleicht auch ein Mittag- oder Abendessen mit Lunja Hara und mit Robert Habeck. Wir werden sehen. Bis bald.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.